Für die, die mich nicht kennen, ich beschäftige mich etwa seit 25 Jahren mit dem Eisenmangel. Bin gekommen von der Schiene der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und habe damals eigentlich gegen das Dogma der Hämatologie kämpfen müssen, dass man IV-Eisen geben muss. Ich erinnere mich noch, dass ich bei der ersten Ethikkommissionssitzung, wo ich erstmals IV-Eisen geben wollte bei Patienten mit Crohn, der hämatologische Ordinarius aufgestanden ist und gesagt hat, Sie bringen alle Patienten um. Ja. Im Endeffekt hat sich das eigentlich, glaube ich, relativ gut durchgesetzt. Niemand ist bei uns umgekommen, aber ich lerne heute, dass da relevante neue Nebenwirkungen kommen, auf die wir uns eventuell einstellen müssen. Meine Reise von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen geht mittlerweile sehr weit. Ich brauche nicht über Eisenstoffwechsel zu reden. Ich rede vielleicht auch kaum mehr über Folgen von Eisenmangel. Ich möchte nur auf etwas, weil wir das auch schon gehört haben, auf etwas besonders Wert legen, nämlich auf diesen mittleren Teil der Folgen von Eisenmangel. Das ist dieser mittlere Block, den Sie sehen. Das ist alles neurologische Symptome. Ja? Und es hat mich sehr gewundert, eigentlich bei den kardiologischen Studien zu sehen, dass die physikalischen Symptome besser geworden sind und die emotionale Ebene sich nicht verändert hat. In meiner Erfahrung, sowohl bei Patienten mit chronischen entzündlichen Darmerkrankungen als auch bei Frauen mit ausgeprägter Anämie und Frauen mit Chronic Fatigue, ist es etwas anders. Ich kann Ihnen sagen, diese neurologischen Symptome stehen eigentlich im Vordergrund, speziell bei Patienten ohne Anämie, bei Eisenmangel ohne Anämie. Und das ist sozusagen dieser Block hier in der Mitte, Fatigue, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, Libidoverlust, ganz klassisch, Depression. Wir haben jetzt gerade eine neue Studie gemacht bei chronischen entzündlichen Darmerkrankungen, wo als Hauptmarker Depression rausgekommen ist, weniger die Schlafstörungen. Also neurologische Symptome bei Eisenmangel bitte beachten und nicht unter den Tisch streichen. Und ich finde auch, dass es eine der Hauptindikationen in der Praxis ist, wann Eisen gegeben wird. Es wird oft, und das sage ich auch wiederum etwas pointiert, leicht ein Serotonin mit der Aufnahmehemmer jungen Damen verschrieben, anstelle dass der Eisenhaushalt korrigiert wird. Die Fachrichtungen, die sich mit Eisenmangel beschäftigen, sind vielfältig. Ja? Und deswegen ist es auch so ein schwieriges Thema. Ich glaube, dass die Gastroenterologen eine ganz besondere Position hier haben, aufgrund dieser Nähe zu den Blutungen und zu den Resorptionsstörungen und zu den Eisenüberladungen, wie wir vom Kollegen Zoller gehört haben. Aber im Grunde genommen gibt es praktisch keine Fachrichtung in der Medizin, die vom Eisenmangel nicht betroffen ist. Die Gastroenterologen sind sozusagen wirklich gefordert, nicht nur Patienten mit Eisenmangel zu identifizieren und durch endoskopische Diagnostik auf die Ursache zu kommen, sondern auch ganz besonders den Eisenmangel dann auch zu behandeln. Und das bringt uns in eine besondere Position. Sie sehen hier diese klassische Angiodysplasie, etwas, was wir sehr, sehr oft endoskopisch finden. Maligne Ursachen, wie hier das kolorektale Karzinom, zum Glück nur bei 5% der Patienten. Das sind die chronischen entzündlichen Darmerkrankungen. Die Hakenwürmer, bitte schön, das ist ein Bild von einem englischen Kollegen, habe ich persönlich in Österreich noch nicht gesehen. Der diagnostische Algorithmus, ich war Gutachter, darf ich sagen, von dem englischen Algorithmus, beziehungsweise von dem abgedateten englischen Algorithmus und habe das abgelehnt und das ist trotzdem publiziert worden. Warum? Warum habe ich es abgelehnt? Weil dieser Algorithmus ein Algorithmus ist, der sehr stark gebiased ist in Richtung Zöliakie-Diagnostik und alles andere vergisst und einer der Autoren ein wirtschaftliches Interesse daran hat, dass Anti-DTG bei jedem Patienten gemessen wird. Der Algorithmus im Jahre 2015 hat sich ein bisschen verändert. Wir haben mehrere Publikationen diesbezüglich gemacht. Diese nicht-invasiven Tests hier, haben wir heute schon gehört, beinhalten natürlich auch die TTGs, beinhalten aber auch ganz besonders die Parietalzellantikörper. Autoimmungastritis ist in unseren Händen 10-mal häufiger als Zöliakie, als Ursache für chronischen Eisenmangel. Natürlich sollen Patienten, die über 50 Jahre sind und sowieso zu Screening-Untersuchungen, was Kolorektalkarzinom betrifft, sowieso endoskopiert werden und Frauen mit Hypermenorrhoe könnte man vieles ersparen. Die Ursachen brauchen wir nicht abhandeln, das haben wir gehört. Ein paar seltene Ursachen vielleicht, die ich in der Praxis oft sehe, dass sie übersehen werden, sind diese großen Hiatushernien, Klassischerweise eine Frau, 60 Jahre alt, so fast thoraxartig, hat eine große Hiatushernie, die oft gastroskopisch auch von Kollegen übersehen wird, weil die ja nur in den Tunnel hineinfahren und nicht genau wissen, wo sie in dem Tunnel sind. Und die dann an den sogenannten Cameron-Läsionen bluten, das sind ischämische Läsionen, dort wo der Zwerchfellschenkel auf den in den Thoraxraum gerutschten Magen drückt. Also an das bitteschön immer wieder denken. Meckel-Divertikel schwierig zu diagnostizieren, aber kommt auch hin und wieder vor, gibt es mittlerweile nuklearmedizinische Verfahren, um das ganz gut zu sehen. Wie gesagt, bei chronischen entzündlichen Darmerkrankungen, das ist unser zentrales Gebiet gewesen, mit dem wir begonnen haben und mit dem wir auch weiterarbeiten, haben wir mehrere Ursachen für diesen Eisenmangel, den Verlust, die Aufnahmestörung und sicherlich auch ein diätisches Problem. Man hat immer geglaubt, die Colitis ulcerosa ist das Hauptproblem, weil die alle blutigen Stuhl haben. In Wahrheit sind es eher die Patienten mit Morbus Crohn, die mehr Eisenmangel haben, wo man das Blut nicht im Stuhl sieht. Deswegen, weil wenn der Stuhl blutig ist, macht jeder den richtigen Test und kommt sofort drauf, aha, Anämie. Während wenn das Blut sich aus dem terminalen Ileum oder aus der Anastomose, aus den Ulcerationen aus der Anastomose mit dem Stuhl vermischt und nicht mehr sichtbar ist, dieser Eismangel oft ignoriert wird und übersehen wird. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema Therapie und ich fange ein bisschen anders an. Normalerweise redet man immer über orale Therapie zuerst und dann über die IV-Therapie. Wir haben heute schon sehr viel über IV gehört. Ich lasse Sie mich mit der IV-Therapie beginnen. Wir haben in Österreich eine Reihe von Produkten zugelassen, aber nicht am Markt. Ja? Zugelassen und das sind Produkte, die gerne gegeben werden. Sehr lange am Markt ist Eisendextran, das ist das Cosmofair. Die Firma sagt mir, sie verkauft im Jahr, die ist heute auch hier, nicht mehr als 6 Ampullen in ganz Österreich, also ist es irrelevant geworden. Können wir eigentlich vergessen. Irrelevant ist auch dieses Gluconat eigentlich, das Ferlizid, weil es in Österreich nicht am Markt ist, aber von vielen Krankenhäusern importiert wird aus dem Ausland. Ist, glaube ich, ein sehr gutes Produkt für die Dialyse und es ist im Ausland auch für die Dialyse zugelassen. In Österreich ist es nicht zugelassen. Wenn es quer importiert wird, bitte nur an der Dialyse verwenden, nicht in der Praxis. Die restlichen Produkte sind alle ausgezeichnet. Das hier ist zwar am Markt, wird aber nicht vertrieben, können wir also auch vergessen. Also haben wir hier 4 Produkte, 2 Eisensaccharose-Produkte, einmal die Eisencarboximaldose und das Isomaltosid. Die Unterschiedlichkeit ist immer im Molekulargewicht zu sehen. Ja, die Saccharose ist kleiner und wenn etwas kleiner ist, dann ist es weniger allergen und macht praktisch keine allergischen Reaktionen. Wenn man auch bei diesem Produkt eine Reaktion während der Infusion hat, ist das in der Regel keine allergische Reaktion. Ich habe aufgehört zu zählen, wie viele Infusionen ich überwacht habe mit diesen Produkten. Wir sind auf jeden Fall im 5-stelligen Bereich und die allergische Reaktionen habe ich persönlich noch nie gesehen. Ja. Ich habe viele, viele Reaktionen gesehen, die aussehen wie Allergien, sprich Blutdruckabfall, Tachykardie, Luftnot, Schwellung der Extremitäten. Man dreht die Infusion ab, wartet zu, am nächsten Tag ist alles vorüber. Und man kann diese Infusion in einer besseren Konzentration, das sind nämlich die häufigsten Fehler, Konzentrationsfehler und Geschwindigkeitsfehler, Verabreichungsfehler, wieder oder am übernächsten Tag wieder geben. Es sind keine allergischen Typ-1-Reaktionen. Es sind freie Eisenreaktionen, entweder weil es jetzt kalt draußen ist und der Patient mit dem Eisen durch die Stadt gelaufen ist, 2 Stunden das Eisen 0 Grad bekommen hat und aus dem Zuckerkomplex rausgefallen ist und man infundiert beispielsweise freies Eisen. Dieses freie Eisen macht ein Capillary Leak Syndrom. Das Capillary Leak Syndrom schaut so aus, dass die Flüssigkeit in den dritten Raum geht. Die Zirkulation hat einen Flüssigkeitsverlust, dadurch entsteht eine Tachykardie, ein Blutdruckabfall, Schwellungen und Luftnot. Genau das, wie ein allergischer Schock aussehen würde. Also bitte denken Sie dran, das sind in der Regel alles keine Allergien, sondern sind freie Eisenreaktionen. Anders bei diesen 2 großen Produkten, da ist das Molekulargewicht viel größer. Ja, die sind potenziell allergen, aber nicht häufig allergen. Bei jemandem, der eine sehr starke Allergie-Neigung hat, würde ich eher zu den kleineren molekularen Produkten gehen. Was ist der Vorteil der hochmolekularen Produkte? Dass erstens nicht nur die Ampullen in größeren Konzentrationen abgefüllt sind, sondern dass man auch mehr in kürzerer Zeit geben kann, so ähnlich wie ursprünglich beim Eisendextran, ohne aber diese Dextran-assoziierten allergischen Reaktionen, vor denen der hämatologische Ordinarius Angst hatte und gemeint hatte, ich bringe alle um. Wir haben übrigens in den Studien in den 90er Jahren das jetzige Venofer verwendet unter einem alten Namen Ferrum Hausmann und haben auch eigentlich in den Studien zum Glück niemanden umgebracht und auch danach nicht. Nebenwirkungen, ja, fangen wir gleich an, schauen wir mal an, Decreased Serum Phosphorus, ja, also das ist unser niedriges Phosphat, was der Kollege Zoller genannt hat, das gibt es nur bei der IV-Therapie und da speziell bei der Eisencarboxymaldose. Es scheint wirklich zwar alle IV-Therapien ein bisschen ein niedrigeres Phosphat zu machen, aber die Carboxymaldose ganz besonders. Warum das so ist, verrät mir keiner, ich weiß es auch nicht. Hier sehen Sie ganz hoch die Verstopfung bei der oralen Therapie, die Übelkeit, Bauchschmerzen bei der oralen Therapie, das ist bei der IV-Therapie deutlich weniger ausgeprägt. Was sehen wir in der Praxis bei der IV-Therapie? Wir sehen Kopfschmerzen, das ist gar nicht so selten, 2,5% ist hier angegeben. Ausschläge können vorkommen, bei den hochmolekularen Produkten häufiger, bei den niedermolekularen weniger häufig. Lokalreaktionen, dort wo die Infusion reinläuft, das ist speziell im Krankenhaus relevant, wenn der Venflon schon 4 Tage liegt und ich gebe jetzt beispielsweise Eisensaccharose, dann sollte ich wissen, dass der pH des Produktes 8,9 ist, sehr alkalisch. Wenn ich ein sehr alkalisches in die Vene lasse, der eh schon beleidigt ist, dann habe ich dort eine Thrombophlebitis. Das kommt dort ganz, ganz sicher. Bei uns, wenn wir nur einmal stechen und wieder rausziehen, sehen wir das nicht. Das ist eine Dosierung, die wir für Studien entwickelt haben, die sich eigentlich durchgesetzt hat und die man ganz einfach nachvollziehen kann. Niedriges Körpergewicht, erhöhtes Körpergewicht. Konzentrieren wir uns nur hier auf die Gesamtdosis, die gegeben werden soll. Wenn das Hämoglobin über 10 ist, dann 1000 Milligramm, bei Hämoglobin unter 10, 1500 Milligramm und jeweils 500 Milligramm mehr, wenn das Körpergewicht höher ist. Das ist eine einfache Kalkulationstabelle und man erspart sich damit komplizierte Rechnungen, so wie sie früher durchgeführt wurden. Bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ist das längstens in den Guidelines und das ist hier schon 2007 und wiederholt und wiederholt und wiederholt worden, dass die IV-Therapie die erste Wahl ist gegenüber der oralen Therapie, weil wir natürlich bei Crohn und Colitis vermehrt Nebenwirkungen haben durch orale Therapie und auch etwas Sorge haben, was Interaktion mit Magen-Darm-Physiologie betrifft. Auf das komme ich noch später. Das ist die Hauptstudie für die Registrierung von, Entschuldigung, das war die zweite Studie, die Registrierungsstudie war eine andere, die wir gemacht haben. Die Ferge-Core-Studie war eine Vergleichsstudie eigentlich, was sehr, sehr interessant ist. Es gibt es fast nie in der Medizin, dass Sie eine Firma dazu bewegen können, dass Sie ein eigenes Produkt gegen ein anderes eigenes Produkt vergleichen, weil am Schluss kommt immer raus, eins ist besser als das andere oder das andere ist besser als das eine. Man schießt sich sozusagen selbst ein Produkt ab. Mir ist es damals gelungen. Wir haben eine Gruppe mit Ferricarboxymaltose und die andere mit Eisensaccharose behandelt nach diesem neuen Therapieschema und es waren knapp 500 Patienten und erfreulicherweise für die Firma war es so, dass die Eisencarboxymaltose besser war als die ältere Eisensaccharose. Der wesentliche Unterschied war das Dosierungsschema. Das eine war das Dosierungsschema mit der Tabelle, das andere war die alte Ganzoni-Formel. Das hat den Reiko Estatjew sehr gefreut, hat eine schöne Arbeit schreiben können. Die Steffi Tapsch aus meiner Gruppe hat auch eine schöne Arbeit schreiben können. Die hat nämlich geschrieben darüber, dass eigentlich, wenn man Patienten mit chronischen entzündlichen Darmerkrankungen einmal behandelt und die sind alle gesund und der Eisenmangel ist behoben und die Anämie ist weg, und das wird die kardiovaskulären Patienten und die Herzinsuffizienzpatienten ganz genauso betreffen, es eine Recurrence of Disease gibt. Also es kommt wieder, wenn man nichts tut. Man muss irgendwas tun, damit es nicht wiederkommt. Man braucht nicht zu warten, dass die Anämie wiederkommt. Wenn man sich die rote Linie anschaut, ist das das Hämoglobin unter dem Normalwert. Und nach 10 Monaten haben 50% der Patienten wieder eine Anämie, wenn man nichts macht. Also sollte man was tun. Und deswegen kam diese Fergemain-Studie als Anschlussstudie, wo wir dann Placebo kontrolliert alle 2 Monate 500 Milligramm Eisenkarboximaldose gegeben haben. Und erfreulicherweise war das auch besser, signifikant besser als die Placebotherapie. Aber Sie sehen schon, dieser Placeboabfall, da war nach 8 Monaten waren wir bei 60%. Das ist ganz genauso wie das, was die Steffi Dapsch davor ausgerechnet hatte. Nach 10 Monaten sind sie bei 50% der Patienten wieder anämisch. Eisen war nicht so gut, wie wir es uns eigentlich erhofft hatten. Wir haben gehofft, dass wir eigentlich besser sind. Wir waren zwar signifikant besser, aber nicht gut genug. Da könnte man noch etliches tun. Was kann man tun? Ernährung. Ja? Und mit der Ernährung gibt es viele Aspekte, die man verbessern kann. In unserer westlichen Ernährung haben wir als Eisenquelle vor allem Fleisch. Bitte immer daran denken, dass das rote Fleisch viel Eisen hat, das weiße Fleisch sehr wenig Eisen hat. Das hängt damit zusammen mit dem Myoglobingehalt des Eisens. Das ist eine Tabelle, die Ihnen zeigt, was sehr eisenreich ist, zum Beispiel Schweineleber, Bündnerfleisch, Sie kennen das, Blutwurst, das ist wunderbar. Wenn Sie sich das weiße Fleisch dagegen anschauen, die Hühnerbrust, sind das nur 1,1 Milligramm pro Gramm Fleisch. Entschuldigung, pro 100 Gramm Fleisch. Wenn Sie sich ansehen, beispielsweise weißen Reis, Sushi-Reis, das ist der mit 0,1 Milligramm pro 100 Gramm Reis, also nix. Und dann sehen Sie sich den unpolierten Reis mit Schale an, der hat relativ viel, der hat deutlich mehr als zum Beispiel die Hühnerbrust, 2,6. Das heißt nicht unbedingt, dass Vegetarier eigentlich eisenarm sich ernähren, das heißt aber nur, dass Vegetarier bei uns nicht den Vollkornreis essen, sondern sie essen immer den weißen Reis. Und das Gemüse ist in der Regel in unserer Gesellschaft so zubereitet, dass es am Schluss relativ eisenarm ist. Das betrifft auch das Getreide. Ich weiß nicht, ob wir Getreide auf der Liste hier haben. Ja, der Dinkel zum Beispiel, das ist jetzt hier ein Vollkorn-Dinkel, ja, der hätte 4,2. Sobald Sie die Schale wegnehmen, ist er auch unter 1. Ja. Eisen ist sehr stark in der Schale und es ist sehr stark in der, wie heißt es, im Keimling. Ja. Und diese zwei Dinge werden in der Regel bei der industriellen Mehlverarbeitung zuerst entfernt und es bleibt über ein Weißmehl, das praktisch eisenfrei ist. Und aus diesem Grund wird Eisen oft von der Industrie zugesetzt und über das werden wir uns noch später ein bisschen unterhalten. Was haben wir für Eisentabletten in Österreich am Markt? Das ist ja sozusagen das Erste, an das wir denken. Das ist sozusagen das, was wir verschreiben könnten. Actiferin, Tadiferon, Ferrogradamet und so weiter. Das ist ein Eisensulfat, das ist sozusagen das Working Horse der Eisentherapie. Eisenfumarat ist schon ein bisschen spezieller und das Eisengluconat ebenso etwas spezieller. Das Interessante in Österreich ist wiederum die Galenik. Wie ist es verpackt? Und da gibt es die sogenannte Slow-Release-Galenik. Ich erinnere mich an meine Ausbildungszeit. Alle meine Kollegen in meiner Umgebung, und ich habe das gelernt von denen, haben entweder das oder das verschrieben. Deswegen, weil mehr drinnen ist in der einzelnen Tabletten und man muss nur eine Tabletten schlucken. Und das ist auch besser magenverträglich, weil es eben diese Slow-Release-Galenik hat. Wenn Eisen im Magen nicht freigesetzt wird, kann es im Zwölffingerdarm aber nicht resorbiert werden. Deswegen ist grundsätzlich eine Slow-Release-Galenik abzulehnen. Warum ist da mehr drinnen in Tabletten? Weil man mehr reinpacken muss, dass es auch ein bisschen wirkt. Ich zeige Ihnen Slow-Release-Galeniken hier. Schauen Sie, das ist ein endoskopisches Bild von einem Patienten mit, glaube ich, einer Colitis. Das ist der Appendixabgang. Das ist das Zöckum und das ist ein Tadiferon gewesen. Das wird dort wahrscheinlich schlecht resorbiert. Und das hier ist auch ein Appendixabgang und das hier waren Feritab-Tabletten von Patienten, die abgeklärt wurden wegen Eisenmangel. Also, wenn die Tabletten einmal im Appendixabgang sitzen, werden sie nicht mehr aufgenommen. Gescheiter sind Tabletten, die keine Slow-Release-Galenik haben. Und da haben wir nur die Brausetablette da unten, die viele nicht wollen, weil sie ein bisschen zu Verfärbung von Zähnen oder so führt. Im Endeffekt bleibt es bei dieser Tablette in Österreich. mit einer relativ vernünftigen niedrigen Konzentration. Und wir empfehlen eher eine niedrigere Konzentration mit 1 bis 2 Tabletten pro Tag in einer Einzeldosis im Vergleich zu den Hochkonzentrationstabletten. Das Eisen, das nicht resorbiert wird, landet im Stuhl. Und das, was im Stuhl landet, muss den Gastrointestinaltrakt durchlaufen. Und wenn es den Gastrointestinaltrakt durchläuft, macht es Nebenwirkungen. Und das ist ganz relevant bei Crohn und Colitis. Bei Crohn Colitis macht es eher Durchfall, bei anderen Patienten macht es eher Verstopfung, Übelkeit, Bauchschmerzen, Sie kennen das. Wir wissen mittlerweile, es verändert die Darmflora und es kann über unterschiedlichste Mechanismen die Krebsentstehung fördern. Es gibt neue Produkte auch im oralen Bereich. Ganz interessant, es ist ganz schwierig, am Eisenmarkt in Österreich auf den Markt zu kommen. Warum? Weil es so billig ist. Wenn Sie sich das Aktiferin anschauen, ist es billiger als die Rezeptgebühr. Und deswegen wird kaum jemand ein modernes Produkt auf diesem Bereich sehr gut platzieren können. Das sind Produkte, die aus dem Nahrungsergänzungsmittelmarkt aus Deutschland importiert werden und dann hier auch verkauft werden. Ein liposomal verpacktes Eisen 3 und diese Eisen 3 sind sehr interessant. Wir wissen noch nicht genau, warum sie so gut resorbiert werden, aber früher war es immer ein Dogma, nur Eisen 2 wird resorbiert, Eisen 3 muss zuerst umgewandelt werden, bevor es resorbiert wird. Das wird praktisch aufgesaugt in die Zellen, scheint sehr gut zu funktionieren. Wir haben mit einem anderen Eisen Studien gemacht, bei mir im Labo einem Curryblatt-Extrakteisen, also einem auch sagen wir molekular veränderten Eisen, als natürliches Eisen wird es auch verkauft, das weniger Radikalbildung machen soll. Und da zeige ich Ihnen da ein paar Daten darüber. Warum haben wir das gemacht? Weil eben Patienten mit chronischen zündigen Darmerkrankungen so viele Probleme haben mit dem Eisenhaushalt durch den Blutverlust, durch die Resorptionsprobleme. Und wenn man die ganze Zeit an der Nadel hängt, ist auch nicht lustig. Also eine orale Alternative zu haben, wäre schon ganz nett. Und diese oralen Alternativen stehen halt speziell bei chronischen zündigen Darmerkrankungen immer damit in Verbindung, dass man glaubt, dass sie über Fentenreaktion die Sauerstoffradikalproduktion und damit die Entzündung im Darm ankurbeln. Und dass man auch glaubt, dass sie über Sauerstoffradikalinduktion DNA-Damage und kolorektale Karzinomentstehung fördern können. Und diese Dinge kann man im Labor und im Tierversuch ganz schön testen. Was haben wir gemacht? Wir haben das alte Eisensulfat, das Sie schon als Aktiferin kennengelernt haben, genommen. Dann haben wir dieses Curryblatt-Extrakt, das ich gerade gezeigt habe, verwendet. Dann haben wir eine andere moderne Eisen-3-Substanz als Maltol, also in einem Zuckerkomplex verwendet. Und dieses Eisen-EDTA ist auch ein Eisen-3. Das war unsere Negativkontrolle, das ist das Lebensmitteleisen. Das ist das, was die Industrie dem Getreide dazu packt, weil sie ja davor so viel Eisen wegnimmt, gibt sie dann ein bisschen Eisen dazu. Und haben diese vier Dinge in unterschiedlichsten Tests uns angesehen. Zum Beispiel haben wir die Sauerstoffradikalproduktion mit einem komplexen SE angesehen. Und wenn Sie sich kurz nur anschauen, dieses Eisen-EDTA beispielsweise macht überhaupt keine Radikalproduktion. Auch das pflanzliche Eisen macht es nicht. Das Maltol ein bisschen und das Eisensulfat macht es doch ganz häufig. Also es passt ganz gut in das, was wir eigentlich annehmen, dass das zweiwertige Eisen eher radikalproduzierend ist als das dreiwertige Eisen und dass stabile Komplexe eigentlich günstig sind. Da haben wir uns Gamma-H2X angesehen. Das ist ein Histon-2-Phosphorylierung, die ein Indikator für Doppelstrangbrüche, also DNA-Schaden ist, in Zelllinien wiederum, auch mit diesen unterschiedlichsten Eisen kombiniert. Und wenn Sie sich hier Gamma-H2X ansehen und hier, dann haben wir interessanterweise bei diesem Eisen Maltol relativ viel in dieser Zelle in HD29 gehabt, ein bisschen was hier in der HCD116 und das sind sozusagen gesunde Darmzellen, da haben wir überhaupt nichts gesehen. Und das Eisen-EDTA hat er auch gezeichnet, obwohl es eigentlich nicht zeichnen sollte. Es hat keine Sauerstoffradikalproduktion gemacht. Also wie das geht, wissen wir noch nicht. Wir haben das dann in Tiermodelle gegeben, in die DSS-Colitis bei der Maus und in IL-10-Knockout-Mäuse. Und wenn Sie sich das DSS-Colitis-Modell anschauen, gibt man 4 Zyklen DSS, das ist nichts anderes als ein Spülmittel, das im Wesentlichen die Schleimhaut von Schleim befreit und deswegen eine Entzündung bei der Maus induziert. Dann gibt man mir wieder eine Pause, dass sich die Mäuse erholen und am Schluss schaut man sich die Mäuse nach 4 Zyklen, also 11 Wochen genau an. Das, dieselben Eisensubstanzen haben wir als Teil der Nahrung gegeben. Im IL-10-Knockout-Modell haben wir das ganz ähnlich gemacht, nur das ist eine genetisch veränderte Maus, die sozusagen praktisch spontan eine Entzündung bekommt. Schauen wir uns an das Colitis-Modell mit DSS. Das waren diese DSS-Zyklen hier und das ist die Krankheitsaktivität und die geht hinauf und nachher erholen sich die Mäuse wieder und dann geht sie wieder hinauf und dann erholen sie sich wieder und geht hinauf und erholen sich und geht hinauf. Und dann sehen Sie eine Gruppe, die geht da ganz hinauf und die war so krank, dass man ihr keinen weiteren Zyklus mehr geben konnte, deswegen ist sie da gestrichelt dargestellt. Die alten Zyklus 2 und 3 hat die ausgelassen und hat dann hier nur noch den Zyklus 4 bekommen und ist praktisch äußerst krank gewesen. Das wäre schwerst kranke Mäuse und dann sind sie aus dem Versuch genommen worden. Wenn Sie sich anschauen, was das für eine Gruppe ist, das ist die Eisen-EDTA-Gruppe. Das ist das, was wir im Lebensmittel haben. Also wir konnten das nicht glauben. Wir haben auch angesehen, natürlich die mittlere Disease-Activity, die war natürlich am stärksten in der Eisen-EDTA-Gruppe, auch die histologische Krankheitsaktivität war am stärksten. Wir haben uns die Tumorentstehung bei diesen Mäusen angesehen. Auch die war, obwohl die nur 2 Zyklen bekommen hat, am stärksten bei dieser Maus. Tumormultiplizität war am stärksten. Sogar invasive Karzinome haben wir nach 11 Wochen bei diesen Mäusen gefunden. Mit Eisen-EDTA, das wir alle täglich in Müsliriegel, Butter, Weißmehlprodukten, Brotprodukten zu uns nehmen. Wir konnten es nicht glauben, das muss irgendeine komische Interaktion mit DSS oder mit dieser Maus sein. Also nehmen wir uns die IL-10-Maus her. Die IL-10-Maus wird ganz genauso betrieben wie immer. Diese 4 Versuchsgruppen mit einer Kontrollgruppe und Sie sehen wiederum Krankheitsaktivität, alles ist relativ gleich. Bis auf diese eine Gruppe, die sehr, sehr schnell sehr, sehr krank wird. Und hier mussten wir diese Mäuse aus dem Versuch nehmen, weil sie schon begonnen haben, spontan zu versterben. Also diese Mäuse sind nur 10 Wochen alt geworden. Sie sehen schon wieder, das ist wieder die Eisen-EDTA-Maus. Und wenn Sie sich diese mittlere Krankheitsaktivität ansehen, ist sie natürlich immer am höchsten in der Eisen-EDTA-Maus. Ich überspringe etwas, schauen Sie sich den Darm an von diesen Mäusen. So macht Eisen-EDTA den Darm. Das soll noch ein Darm sein. Ja. So schaut die normale Darmstruktur. Hier sehen Sie die Muscularis propria, hier sehen Sie die Schleimhaut mit den einzelnen Krypten. Das sind Restkrypten hier. Das ist alles ein riesiges Entzündungsinfiltrat. Da hinten ist die Muscularis und das ist alles eigentlich komplett aufgehoben, komplett ulzeriert, weg. Auch hier wiederum Tumormultiplizität nach 10 Wochen am allerstärksten. Wenn Sie sich ansehen, auch das ist wiederum diese Gamma-H2AX, also diese DNA-Doppelstrangbruchmarker. Kontrolle, Eisensulfat, da ist ein bisschen was an der Oberfläche. Uns interessieren die Krypten eigentlich, dort entstehen die Mutationen, die relevant sind. Eisenmaltol nichts, pflanzliches Eisen auch nichts. Schauen Sie sich das Eisen-EDTA an. Dann habe ich meinem Mitarbeiter gesagt, du versuchst mich zu tricken, das gibt es nicht. Da ist ja alles braun. Die sind ja alle mutiert, diese Zellen hier. Das ist, muss irgendein spezieller Ausschnitt sein und dann sehen Sie, dass das eigentlich überall im gesamten Darm in der Krypte drinnen mutiert ist. Unsere Schlussfolgerung ist etwas schockierend. Wir kommen darauf, dass wir sehr ungesunde Sachen täglich ins Essen gepackt bekommen, ohne dass wir es wissen. Wieso? Welche E-Substanz ist Eisen-EDTA, werden Sie wissen wollen. Worauf muss ich morgen aufpassen? Eisen-EDTA ist seit 2007 keine E-Substanz mehr, weil die EU und die FDA es als Novel Food, als neuartiges Lebensmittel deklariert hat, das so neuartig und gesund ist, dass wir es nicht mehr deklarieren müssen. Ich fasse zusammen. IV-Eisen mag Nebenwirkungen haben und mag gefährlich sein. Ich glaube, bei den chronischen entzündlichen Darmerkrankungen gilt das immer noch. Es ist der Standard bei der Therapie von Eisenmangelanämie und Anämie allgemein bei diesen Patienten. Wir müssen beginnen zu lernen und es entwickeln sich Alternativen im oralen Bereich, aber wir müssen auch wirklich aufpassen, was mit dem Eisen im Körper passiert, wo es herkommt und eventuell auch darauf achten, was wir täglich zu uns nehmen, mit Müsliriegel, Butter und Brot und möchte mich mit dieser Gelegenheit bedanken bei Mitarbeitern, die an diesen diversen Studien mitgemacht haben und Forschungsorganisationen, die sie unterstützt haben. Ich habe Ihnen diese Fergie-Studien gezeigt, das war der Reiko Estatiev, die Steffi Dapsch hat diese Maintenance-Studie zuerst entwickelt, ganz intensiv am Eisenprogramm mit Eisen-EDTA, hat diese junge Dame mitgearbeitet, Diese junge Dame arbeitet an einem ganz anderen, sehr, sehr spannenden Eisenprogramm, das eigentlich die Kardiologen interessiert wird. Da geht es um Eisenthromboseentstehung, Thromboembolie und diese Dinge. Und mit dem möchte ich mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und kann gerne noch ein paar Fragen entgegennehmen.